Liebe Perlacher Gemeinde, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich immer, weil ich besonders herzlich bei euch aufgenommen werde. Es ist fast wie ein Wiedersehen unter Bekannten und Freunden, aber es sind auch viele hier, die neu für mich sind, die vielleicht gar nicht wissen, wer ich bin. Mein Name ist Emanuel Wieser. Ich bin Pastor im Ruhestand und war vor einigen Jahren in der Gemeinde in der Holzstraße tätig und von daher auch die Beziehung zu dieser Gemeinde hier. Ja, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Erst vor dem Gottesdienst, wie ich hier gesessen bin, habe ich mir überlegt, warum hat es mich so zu diesem Thema hingezogen? Eigentlich arbeite ich gerade über andere Texte, Geschichten von Jesus, über Jesus, Heilungen, Gleichnisse. Ich arbeite daran auf meiner Homepage, meiner Expedition Bibeldurchquerung. Aber es hat mich gedrängt, von dieser Beschäftigung mich zu lösen. Warum? Und hier, wie ich hier gesessen bin, wurde mir klar, unsere Zeit erzeugt viel Wut. Und wo viel Wut ist, gibt es auch viele Rachegedanken. Wie zahle ich es dem heim? Als ich von Laufen an der Salzach weggefahren bin heute in der Früh, fuhren vor mir auf der normalen Hauptstraße zwei Radfahrer nebeneinander. Vor mir war ein anderes Auto, hat die beiden überholt und gehupt. Und anstatt zu sagen, oh Entschuldigung, wir dürfen hier gar nicht nebeneinander fahren, hat man ihm das gezeigt. Rüppel, Republik, Deutschland. Rüppelrepublik Österreich oder wo immer. Wir sind aggressiv, frech geworden. Wir können nicht mehr vermitteln, nicht mehr versöhnlich sein. Unsere Zeit erzeugt Wut, doch keine Krieg. Die Vorkommnisse im Nahen Osten, die politische Landschaft, die politischen Entwicklungen in unserem Land. Ein Thema muss ich auslassen, Fußball-EM, die hat gestern keine Wut erzeugt, aber ich selber merke es bei einer Person, deren Leben ich seit vielen Jahren kenne, es ist nicht meine Frau, die eine erste Ehe vor vielen Jahrzehnten, wo eine erste Ehe vor vielen Jahrzehnten gescheitert ist und deren Gesicht bis heute versteinert, wenn es auf dieses Thema kommt. Da ist so viel Wut, so viel Hass, Unbewältigtes. Und ich selber merke, wie oft ich jetzt knapp dran bin in diesem Klima, in dem ich mich so fühle, der Unhöflichkeit und der Frechheit auch, wie Leute miteinander umgehen, dass ich selber immer öfter den Impuls habe, Böses mit Bösem zu vergelten. Irgendwie heimzahlen. Meiner Wut, meiner spontanen Wutausdruck zu verleihen. Auf diesem Hintergrund bitte ich euch, diese Predigt zu hören und vielleicht in euch hineinzuhorchen und es zuzulassen, diese Nester von Wut, von Rache, Vergeltungsgefühlen in euch einfach zuzugeben, zuzulassen und dann in diesen Text hineinzustellen und dafür offen zu sein. Ich lese Römer 12, 17 bis 21 nach der Basisbibel. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist mein. Ich werde Vergeltung üben. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Aber Rache ist doch süß, oder? Etwas in uns rebelliert und stellt uns die Haare auf, wenn wir hören, dass wir uns nicht rächen dürfen. Denn Rache ist, zumindest solange wir sie uns ausmalen, eine lustbetonte Sache. Rache ist süß. Rache ist deswegen so lustvoll in uns angelegt, weil wir aktiv werden können. Wir müssen uns nicht einfach passiv alles gefallen lassen. Wir können die Dinge selbst in die Hand nehmen, es heimzahlen und unser gekränktes und erniedrigtes Selbst wieder aufrichten. Rache macht unabhängig und autark. So denken wir. Sie ist, zumindest immer in der vorauslaufenden Fantasie, ein Mittel zur Selbstaufwertung. Und das sagt kein Geringerer als der christliche Arzt Martin Grabe, in seinem Buch Lebenskunst Vergebung, das im Hintergrund dieser Predigt immer wieder präsent sein wird. Aber ist Verzicht auf Rache wieder so etwas unnatürlich Christliches, bei dem wir alles schlucken und mit den Magengeschmüren leben müssen? Mit dem Aufruf zur Friedfertigkeit und zum Verzicht auf Rache greift Paulus eine breit bezeugte urchristliche Mahnung auf. Sie begegnet uns schon in der alttestamentlichen Weisheit, wie zum Beispiel in Sprüche 17 oder Jeremia 18. Und sie berührt sich mit Jesu Verbot der Wiedervergeltung, zum Beispiel in Lukas 6. Auch in 1. Thessaloniker hören wir dasselbe, uns nicht zu rächen. Was Paulus also hier uns sagt, ist vom Anfang an, gehört vom Anfang an zur Grundausstattung eines geistgewirkten, vom Geist Jesu geprägten Lebens. Diese Richtigkeiten lösen aber unser Problem noch nicht mit dem Verzicht auf Rache. Noch einmal, Martin Grabe und auch im Folgenden immer wieder beschreibt es so. Rache nehmen zu wollen bedeutet den Wunsch, Aggressionen ganz direkt und ungeschminkt gegen einen Schädiger zu richten. Im Unterschied zur Wiedergutmachung zielt Rache nicht darauf, zumindest einen Teil des Schadens ersetzt zu bekommen. Ihr Hauptziel ist es, den Menschen, der uns verletzt hat, unsererseits zu schädigen. Dabei warnt Grabe vor der Eigendynamik der Rache. Denn Rache funktioniert nicht. Der Zustand des gefühlsmäßigen Ausgleichs ist nie erreicht, wenn der Schaden, der dem anderen oder der anderen nicht bedeutend größer ist als der Schaden, den der oder die Geschädigte ursprünglich erlitten hat. Aber das bedeutet, und das ist der Fluch der Rache, Eskalation. Es schaukelt sich immer weiter auf, weil wir immer ein bisschen mehr tun müssen, um befriedigt zu sein von dem, was geschieht. Aber gehen wir doch noch einmal die einzelnen Aussagen im Predigtext durch. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn oder, wie Luther sagt, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Hier merken wir, Paulus sagt nicht, schluckt einfach alles, sondern er weist uns hier schon darauf hin, dass wir Mittel haben, Möglichkeiten, Kräfte haben, gegen das Böse anzugehen. Die Versuchung ist, dass wir unsererseits das Böse gebrauchen, uns zu revanchieren im Alltag. Er sagt aber Gutes. Er macht hier schon diesen Vorstoß des Guten. Lebt mit allen Menschen im Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Paulus sieht das durchaus realistisch. Zum Frieden müssen alle Beteiligten beitragen. Aber an den Christen darf es jedenfalls nicht scheitern. Sie sollen die Hand ausstrecken, auch wenn der Konfliktpartner, der Gegner, die Gegnerin sie nicht ergreift. Aber es ist doch gut, sachlich zu hören, dass Paulus sagt, nicht alles können wir lösen, aber wir sollen die Türen offen haben, die Türen aufmachen. Einen Schlüssel zum Friedensangebot nennt der Apostel im zweiten Vers. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben, überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist mein, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Paulus setzt also noch einmal den Fluch der Rache hier, ohne sie zu nennen, noch einmal in den Mittelpunkt, nämlich ihre Tendenz zur Eskalation, die den Unfrieden ständig anheizt und beschleunigt. Dort, wo wir nicht abgeben können, unseren Zorn, das, was sich in uns aufbaut, was in uns wühlt, dort ist auch kein Friede. Dort ist so eine Chemie, dass jeder kleine Konflikt, jede kleine Sache wieder knistert und explodiert. Die Christen in Rom wussten sofort, was mit dem Stichwort das Böse gemeint war. Vor allem die Verleumdungen und Verfolgungen, der Spott und die Feindseligkeit ihrer Gegner, ihrer Umgebung kamen ihnen sofort in den Sinn. Vielleicht auch das Böse in der Gemeinde in Form von ermüdenden Streitigkeiten, wie der Apostel sie dann im folgenden Kapitel des Römerbriefes unter die Lupe nimmt. Aber auch wir wissen sofort, was mit dem Bösen gemeint ist. Wir müssen uns schon heute bewusst dagegen wehren, damit wir uns nicht vom Bösen umzingelt fühlen. Aber wir sollen solchen Gedanken nicht frönen. Auch als Christen sind wir nicht geeicht dagegen, nicht in diesen Bann der Faszination des Bösen zu kommen, immer sich beschäftigen mit den furchtbaren Dingen, die passieren um uns herum. Das kann auch uns hineinziehen in diese Negativität und dann in den Bann des Bösen ziehen. Trotzdem finde ich es hier mal befreiend, dass Paulus nicht sagt, alle sind lieb und alles ist gut. Er setzt ganz schnörkellos voraus, dass wir mit Bösem zu tun haben und immer mit Bösem zu tun haben werden. Es gibt kriminelle Energie, es gibt Fanatismus, es gibt bedenkenlosen Egoismus, Gier, die blind und taub macht dafür, was sie anrichtet, Kälte und Gewaltbereitschaft. Das gibt es alles und Paulus sagt, ja, so ist es einfach. Nicht alles ist lieb, nicht alles lässt sich mit Güte und guten Absichten bereinigen. Nein, auch die Hand, die freundlich ausgestreckt ist, kann Hass erfüllt, unversöhnliche Blicke ernten oder sich Schläge und Tritte einhandeln. Die Bibel verordnet uns nicht ein naives, weltfremdes Gutmenschentum, voller Täuschungen und Enttäuschungen. Die Bibel verhilft uns zu einer Sicht auch in dieser Auseinandersetzung mit Bösem, die bodenständig ist. Ja, wir können uns schnell in Hitze reden über das, was uns wütend macht. Aber wie gesagt, Paulus lässt den Halbsatz, lass dich nicht vom Bösen besiegen, im Vorbeigehen fallen. Wir sollen nicht in seinen Sog geraten. Sein Appell ist, besiege das Böse durch das Gute. Noch einmal, hören wir, was er sagt. Es gibt diese Kräfte des Guten. Wir müssen sie nur suchen. Ich muss sie auch suchen. Das war so eine Frucht meines kurzen Nachdenkens vorm Gottesdienst. Ich muss auch meine Kräfte suchen, des Guten. Mein Instrumentarium, mein Handwerkszeug wieder zurechtlegen, um auf Situationen, die mich seit Monaten nerven und auch wütend machen, denen entgegenzutreten, mit anderen Kräften als nur damit, dass ich wütend bin. Im Gegenteil, sagt Paulus weiter, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf seinen Kopf. Ich selbst schlage die Übertragung vor, ein solches Verhalten wird ihn beschämen und zum Nachdenken zwingen. Eigentlich müsste man übersetzen, wirst du Feuer unter seinem Hintern machen, aber das ist nicht ganz kanzeltauglich, diese Übersetzung. Wir können uns die Bemerkung nur schwer verkneifen, wie fies das ist, wenn man seinen Feinden Gutes tut, nur damit sie umso schneller in die Hölle fahren, ja? Dass sie das Feuer gleich mal spüren. Aber hier helfen uns die Bibelausleger weiter. Sie sagen uns, dass an dieser Stelle ein Bußritualpate steht, das man aus dem alten Ägypten kennt. Man trägt ein Gefäß mit glühenden Kohlen auf dem Haupt, nicht als Abgeurteilter, sondern als einer, der sagt, ich erkenne den Ernst der Lage und möchte mich ändern. Bei dem Ausdruck glühende Kohlen auf sein Haupt geht es demnach nicht darum, dass der Feind dem Höllenfeuer überantwortet wird, sondern dass er zu dieser Einsicht geführt wird, betroffen wird und sagt, was mache ich hier eigentlich? Das heißt, Feuer auf dem Haupt tragen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Wir sind wieder bei der Hauptaussage unseres Textes. Christen verzichten auf Rache nicht, weil sie hilflos sind und sich den Umständen zähneknirschend fügen. Christen verzichten nicht auf Rache, weil sie sich in der Opferrolle gefallen. Christen verzichten nicht auf Rache, weil sie sich ausmalen, wie ihre Gegner im Höllenfeuer schmoren. Christen verzichten auf Rache, weil sie wissen, dass wir das Leben kaputt machen, dass wir das Leben vergiften, wenn wir nicht anders umgehen mit unseren Rachegefühlen, wenn wir es nicht abgeben können und dafür dann den Kopf und unsere Emotionen frei bekommen, anderes zu überlegen, was passend ist für die Situation. Racheverzicht ist vernünftig. Das ist etwas, eine Hauptaussage aus Martin Grabes Buch. Und er sagt, dass Nichtvergeben krank und unfrei macht. Wer nicht vergibt, verpfändet sein Leben an die Menschen, die ihm etwas angetan haben. Ich denke da an das Beispiel, das ich im Vorwort gesagt habe, von dieser Person, die bis heute 50 Jahre, 40 Jahre danach noch immer versteinert, wenn das Thema ihrer ersten Ehe drankommt. Das kann nur krank machen. Kopfschmerzen, Verspannungen, Magen, Rückenschmerzen. Jemand, der auf Rache sinnt, Jemand, der auf Rache sinnt, steht ein bedeutender Teil seiner Energie nicht für konstruktive Lebensentwicklung zur Verfügung. Und er zitiert hier eine Anneliese Heigl-Evers, und das ist eine Ärztin, eine deutsche Ärztin, die maßgeblich für die Gruppenpsychologie in Deutschland gearbeitet hat. Und sie sagt, Martin Grabe zitiert sie, Heigl-Evers beschreibt, wie die nachtragenden Affekte, nämlich Bitterkeit, Grimm, Groll und Hader, im Laufe der Jahre die ganze Persönlichkeit eines Menschen prägen, bis in den Gesichtsausdruck hinein, wobei der Betroffene keine Schuldgefühle und keine Zweifel daran hat, dass es nur diese Möglichkeit zu leben gibt. Und das Delegieren an Gott ist eine von mehreren konstruktiven Wegen, diese Last, diesen Fluch loszuwerden, diese Kette zu zerreißen, diese Bitterkeit als Antriebskraft meines Lebens zu verlieren. Wer mehr und mehr im Detail zu diesem Thema wissen möchte, ich kann dieses Buch Martin Grabe, Lebenskunstvergebung, nur wärmstens empfehlen. Und wir Christen wissen, dass Racheverzicht die Art Gottes widerspiegelt. Dietrich Bonhoeffer sagt, als ich Gott Feind war um seiner Gebote willen, da handelte er an mir wie an einem Freund. Als ich ihm Böses tat, tat Gott mir Gutes. Er rechnete mir mein Böses nicht auf, er suchte mich unermüdlich und ohne Erbitterung. Er litt mit mir, er starb für mich, es war ihm nichts zu schwer für mich. Da hatte er mich überwunden. Gott hat seinen Feind gewonnen. Der Vater hat sein Kind wiedergefunden. Racheverzicht, Böses mit Gutem zu erwidern, ist Gottes Art. Und darin liegen unsere Kräfte und darin liegt unsere größte Verpflichtung, hier einzusteigen in diesen Geist. Nun wäre es natürlich sehr wichtig, die Frage zu beantworten, die kann ich aber nicht von der Kanzel beantworten. Nämlich die Frage, wo liegt mein persönlicher Auftrag? Welche Mittel stehen mir zur Verfügung, aus diesem Instrumentarium, aus diesem Werkzeugkoffer der Vergeltung des Bösen hineinzufinden, in diese andere Dimension zu fragen, welche Mittel stehen mir zur Verfügung für meine ganz konkrete Situation, diesen Gegenimpuls der Liebe zu beginnen. Das kann nur im seelsorgerlichen Gespräch erfolgen, weil es ganz persönlich meine Lebensgeschichte, meine Reaktionen, meine Erfahrungen sind, die da ins Spiel kommen, was mir angetan wurde und wie ich vielleicht mittlerweile schon zu oft eskalierend habe, einfach Versöhnungsangebote weggeschlagen, nicht beachtet habe. Alles das hängt so sehr mit meiner Geschichte zusammen, dass ich von hier aus euch nur sagen kann, nehmt, wenn ihr spürt, hier sitzt dieser tiefe Herd an Wut in mir, nehmt Seelsorge in Anspruch. Es ist eine heilende Kraft, Dinge abzugeben. Mit dem folgenden Gedanken möchte ich aber diese Predigt abschließen. wo die christliche Gemeinde und jeder einzelne Christ aus der so naheliegenden Logik von Rache und Vergeltung aussteigt, dort steigt sie ein in die formenden Kräfte der unsichtbar wirkenden Gottesherrschaft. Es sind genau die Kräfte, um die wir bitten, wenn wir beten: Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.